Der Titel dieser Predigt ist: Ich bin es, der euch tröstet, ist ein Jesaja-Wort. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und dieses Wort aus einem dankbaren Herzen, das sich geborgen weiß in Gott, ist ein passender Auftakt für diese Predigt. Im weiteren Verlauf werden wir noch intensiver darauf eingehen. Gründe gibt es ja genug dafür. Zuvor aber ein paar Worte zu der Tugend, die zu allen Dingen nützlich ist, was im Wort Gottes mehrere Male besonders hervorgehoben wird. Liest man zum Beispiel im Buch Daniel, des von Gott geliebten Mannes, wie er genannt wird, dann kann man im 9. Kapitel eine interessante Wortfolge entdecken. Er schreibt dort: Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. In diesem Einstieg ins Gebet tritt die gläubige Zuneigung eines Mannes hervor, der auch die rechte Erkenntnis der Wahrheit, und zwar gemäß der Gottesfurcht, besaß, wie Paulus sie definiert dann in seinem Brief an Titus, wo er beginnt: Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Gottesfurcht. Leider hat diese anerkannt hochwertige Eigenschaft im Glaubensleben im Lauf der Zeit nahezu ihre Bedeutung völlig eingebüßt in unserer Christenheit westlicher Prägung. Vor allem im charismatischen, aber auch im evangelischen und im evangelikalen Bereich ist sie weitgehend dahin. Gott wird heutzutage in plumper Vertraulichkeit, ja mitunter sogar frech und ultimativ fordernd angesprochen. Besteht denn kein Grund mehr, Gott zu fürchten, wie Daniel, dessen Einstieg ins Gebet trotz seines jahrelang im Gottvertrauen geübten Wandels von tiefer Ehrfurcht geprägt war? Und können wir uns erinnern, je unser Gebet so begonnen zu haben: Du großer und furchtgebietender Gott? Und wer ist heute noch eingedenk, dass unser Gott ein verzehrendes Feuer ist, woran uns der Hebräerbrief erinnert? Die meisten heutigen Christen bilden sich ein, Gott auf Augenhöhe begegnen zu können. Moderne Lobpreislieder enthalten kaum noch eine Strophe zur Gottesfurcht, und geistliche Armut ist zum Fremdwort geworden. Wohlergehen steht höher im Kurs. Wo einst das gottesfürchtige Gebet Jahr aus, Jahr ein zu Gott emporstieg und verängstigten Herzen Hilfe, Hoffnung und Zuversicht brachte, in Bergwerkssiedlungen und armen Fischerdörfern zum Beispiel, wo christliche Ehefrauen keinen Tag sicher sein konnten, kommt er denn auch heute wieder herauf, mein Mann, von Untertag, und wird sein Schiff wiederkehren? Wird er mir von Bord wieder zuwinken im sicheren Hafen? Wenn nicht, dann bin ich Witwe, wie meine unversorgte Nachbarin mit ihren 4 Kindern. Tag für Tag unter dem Druck der Angst und Unsicherheit. Aber gottesfürchtige Gebete und die alten Lieder mit den notvollen Texten sind von diesen Herzen aufgestiegen zum Himmel. Und anders war auch ihr Umgang in der Gemeinschaft miteinander, eine geistlich arme Notgemeinschaft in Christus vor dem Angesicht Gottes. Und es gab noch gebeugte Knie, die mit den Jahren Vertiefungen hinterließen im Schlafzimmerfußboden. Stolzes Wesen war dagegen ein Fremdwort. Mit den Jahren wurden dann etliche der Bergwerkszechen geschlossen, auch die Arbeitsplätze in den Fischerdörfern wurden mit der Zeit unrentabler, und für die Gläubigen und ihre Familien, die sich bisher von diesen gefährlichen Tätigkeiten ernährten, änderten sich damit nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch die tägliche Gebetsnot und die absolute innere Bedürftigkeit und Abhängigkeit von Gott, vor allem für die folgenden Generationen, die in Kirchen und Gemeinden nicht mehr als Notgemeinschaft am Rande der Armut zusammensaßen. Menschlich und sozial gesehen war es ihnen ja von Herzen zu gönnen, aber so gingen nun viele frühere ernste Bergwerksgemeinden einst so treue, geistlich lebendige Christengemeinschaften mit schwindender Gottesfurcht nun den Weg, der seit den letzten Jahrzehnten unsere gesamte westliche Christengesellschaft bestimmt. Es arbeiten heutzutage generell nur mehr wenige Menschen auf unseren Feldern und wenn, dann mit technischen und chemischen Mitteln zur Ertragssteigerung und nur ganz wenige können sich derzeit noch in ihrem Handwerksberuf in der eigenen Werkstatt über Wasser halten. Viele sitzen ohne vordergründiges Risiko für Leib und Leben im Büro, im Management oder im Dienstleistungsgewerbe und arbeiten mit den neuen Medien. Das alles hat aber auch für Christen geistliche Veränderungen zur Folge. Der Wohlstand ist ja allgemein gestiegen, mitsamt dem sozialen Netz, das es früher so nicht gab, die elektronische Datenverarbeitung, die Büros der Großkonzerne und die Handelsketten schufen weitgehend saubere und sichere Arbeitsplätze. Es entstand ein völlig verändertes Kauf- und Konsumverhalten und das individuelle Verkehrsaufkommen und die modernen Kommunikationsmittel sorgen ständig für neue Verhältnisse. Geschichtlich war sicher die industrielle Einführung der Fließbänder im 19. Jahrhundert mitentscheidend. Dann wirkten zwei furchtbare Weltkriege der männlichen Überbevölkerung entgegen und schafften so Raum für die Vollbeschäftigung in der Nachkriegszeit. Und wenn wir die gesamte Entwicklung, sagen wir, seit dem 16. Jahrhundert betrachten, wo in bitterster Not die wohl tiefgehendsten Texte geistlicher Literatur entstanden, dann ist nicht zu übersehen, die Kurve der geistlichen Dekadenz in den christlichen Gemeinschaften und Familien bis in unsere Gegenwart hinein, wie sie mit dem steigenden Wohlergehen ihr progressives Gefälle zeigt. In steigender Ich-Orientiertheit und geistlichen Hochmut, wie das Wort Gottes es ja vorhersagt. Die Neuauflagen christlicher Liederbücher waren stets deutliche Indikatoren dafür und bis heute ist das gute christozentrische und gottesfürchtige Liedgut im permanenten Schwinden begriffen, ersetzt durch oberflächliche Texte mit sinngemäß peppigen Rhythmen. Die historisch-kritische Bibelauslegung im Verbund mit den modernen Reduktionsausgaben schafft die Basis für das ökumenische Endziel, Christus endgültig zu eliminieren. Und was sich draußen in der Welt schon seit Jahrzehnten ablesen lässt, zum Beispiel an der Zahl abgetriebener, unerwünschter Kinder, dem Wohlstand und der Egozentrik geopfert, findet im geistlichen Bereich adäquaten Niederschlag in permanent schwindender Gottesfurcht und verlorener Demut und in der Missachtung von Gottes Souveränität. Zu den geistlichen Folgen, die sich ja längst zeigen in unserer westlichen Hemisphäre, gehört unter anderem, dass heute nur noch ganz wenige Verkündiger bereit sind, für die gottgewollte bibeltreue Zurüstung der Heiligen zu sorgen, gemäß dem Evangelium vom Sohn Gottes allein, für das Werk des Dienstes und für die Erbauung seines Leibes, der Gemeinde, damit wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umgetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Nun, wer verkündigt noch so? Wie viele Namen fallen uns da spontan ein? Und wer in der Zuhörerschaft der Christenheit will das noch hören? Welcher Christ begehrt heute noch von Herzen, ja vor allem anderen, vom unausforschlichen Reichtum des Christus möglichst viel zu hören? Und wer fürchtet nicht so, als sie zu missen, die herzliche Gemeinschaft mit Christus, möchte doch viel lieber noch mehr erkennen und erfahren von ihm? Und wer verlangt danach, mit allen anderen erleuchtet zu werden darüber, welch herrliche Gemeinschaft uns gegeben ist im Sohn Gottes, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Ja, das ist ein rechtes Verlangen im Sinn Gottes. Hat er doch alles erschaffen durch Jesus Christus Und nun soll uns die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Aber wollen wir das? Es ist das heute nicht mehr in, was soeben aus dem Brief an die Epheser zitiert wurde. Und doch, es kann jeder, der will, immer noch kommen, hier und heute, in diesem Jahr 2018, und das Wasser des Lebens von Gott umsonst erhalten. Dürfte trinken und sich satt saugen an Gottes Brüsten des Trostes, wie steht in Jesaja 66, 11. Aber diese Christenheit kennt Christus nicht mehr so, wie Gott ihn vorstellt in seinem Wort, seinem göttlichen Liebesbrief an die Menschen mit seinen gut 1800 Seiten. Und doch war es immer schon das schönste und das erstrebenswerteste Ziel, Christus angehören. Das ist das Liebesverhältnis im höchsten und im besten Sinn. Christsein ist ja nicht eine abstrakte Daseinsform, ist keine Religion, ist keine theoretische Angelegenheit, sondern es ist das persönliche Verhältnis in Liebe zu der Person, die mich geliebt und herausgekauft hat aus diesem bösen Weltlauf. Vor allem ist es das Liebesverhältnis zu der Person, die der große Vater Gott selber unendlich und unaussprechlich liebt, und uns hat er zum Leben und völliger Genüge über alles Irdische hinaus den Sohn gegeben. Da ist nichts Abstraktes daran, nichts Realitätsfernes, es ist kein geistlicher Klimmzug nötig, keine anstrengende Übung. Das ist das ganz praktische Verhältnis in der Gemeinschaft mit Christus, hier auf Erden schon. Und dazu die von Gott gesicherte Hoffnung auf sein himmlisches Reich. So haben es die geistlich Armen in Christus immer erlebt. Und wir haben uns deshalb in die heilvolle Abhängigkeit einstiger gläubiger Bergwerksleute und Hochseefischer Familien einzufühlen versucht. Und oh, wir haben die Lieder aus solch notvollen Zeiten, sowohl die Bedrängnis als auch die Zuversicht und den Glauben solcher Leute ausgedrückt. Paul Gerhardt spricht in seinem Lied »Ich bin ein Gast auf Erden«, dabei von großen Leuten, wenn er sagt, so ging's den lieben Alten, an deren Fuß und Pfad wir uns noch täglich halten, wenn's fehlt, an gutem Rat. Sie zogen hin und wieder, ihr Kreuz war immer groß, bis dass der Tod sie niederlegt in des Grabes Schoß. Ich habe mich ergeben in gleiches Glück und Leid. Was will ich besser leben als solche großen Leut? Es muss ja durchgedrungen, es muss gelitten sein. Wer nicht hat wohlgerungen, geht nicht zur Freud hinein. Was haben da die alten Liederdichter niedergeschrieben an Erlebtem im Aufblick zu Gott? Wie waren sie heimisch in den Psalmworten, sie und die bedrängten Gläubigen ihrer Zeit? An wie vielen Kindergräbern flossen Tränen, und doch wurden zeitgleich Augen, Herzen und Hände erhoben zu dem, der im Himmel thront. Wie klingt das heute in den Ohren vieler gläubiger Zeitgenossen? Fremd klingt es, nicht wahr? Nur ganz wenig ist es noch gegeben, in tiefem Leid, in offensichtlich bitterster Hilflosigkeit, die Stimme dankend zu erheben zu dem, der uns liebt und der sein Leben gegeben hat, um uns alle zu ihm zu ziehen, für immer. Ich erhielt diese Woche einen telefonischen Anruf von einem Glaubensbruder, der mir sein bitteres Leid geklagt hat über die Gleichgültigkeit, mit der ihm die Menschen bezüglich des Evangeliums von Christus gegenüberstehen, wie die frohe Botschaft für verlorene, geplagte und im Innersten nach Liebe dürstenden Herzen heute verachtet wird, die göttliche Kunde von der Errettung in Christus für Zeit und Ewigkeit. Wie wird es von vielen als lächerlich angesehen und als Unsinn, sich in Christus geborgen zu wissen, in ungebrochener Hoffnung und Zuversicht im Alltag. Und gerne hätte ich jetzt den Anrufer persönlich hier in unserer Mitte. Er ist mir ein sehr lieber Bruder in Christus, und dem Herrn ist es mir eine besondere Ehre, mit diesem Mann bekannt zu sein und gleichgesinnt glauben und denken zu dürfen. habe ich doch in den letzten Jahren mitbekommen, wie sich die Sehkraft seiner Augen immer mehr verschlechtert hat. Eines Tages hat er nur mehr im oberen Bereich seines Sehfeldes einen blassen Schimmer wahrgenommen, an dem er erkannte, ob es Tag war oder Nacht. Und schließlich ist er ganz erblindet. Und eines Tages sagt er mir, jetzt kann ich meine Frau nicht einmal mehr schemenhaft sehen. Ich muss in den Raum hineinhorchen, ob sie zugegen ist. Und ich dachte bei mir, wie schwer muss es sein, sich als Späterblindeter in allem neu zurechtzufinden. Es kann aber keiner von uns ermessen, wie sehr unser Nächster tangiert wird von außen und von innen. Es kann nur einer. Dazu später. Zurück damit zu deinem Bruder in Christus. Es kam noch ein schweres Krebsleiden zur Blindheit hinzu. Die Speiseröhre wurde um einen Großteil reduziert und der Magen operativ entsprechend angehoben. Und wer sich einen langen Spitalsaufenthalt für einen Erblindeten auch nur ansatzweise überlegt, inklusive der völlig veränderten Speiseaufnahme und aller Therapien, den ganzen Tagesablauf und das wochenlang in zuerst ganz ungewohnter Umgebung bei wechselndem Pflegepersonal, all diese Umstellungen und anschließend das Leben dann als Rekonvaleszent zu Hause, und was sich dort mit hoher Intensität vor kurzem wieder einstellte, war sein früheres Rheumaleiden, das ihn bis hin zur völligen Bewegungsunfähigkeit beeinträchtigte. Ja, wer von uns sollte da nicht die Hand auf den Mund legen? Man wagt ja kaum, entsprechenden Gedanken noch zu hängen, geschweige denn, inkompetente Fragen zu stellen. Ja, nicht aber, dass ich von dem betroffenen Bruder ein einziges Mal eine Klage vernommen hätte, ganz im Gegenteil. Ich habe in all den Jahren nichts anderes bemerkt, als dass dieser Glaubensbruder eine ganz große Freude am Wort Gottes hat. Mehr als viele, die es bis heute mit gesunden Augen noch lesen können. Ja, seine Freude nimmt ja immer noch zu, was er auch mit Dank anmerkt im Gespräch. Mit ihm ist es besonders angenehm, über Christus und das Wort Gottes zu sprechen, in brüderlicher Eintracht und im gleichen Interesse an der Herrlichkeit der Lebensführung Gottes. Und dass der Herr mich mit diesem Bruder bekannt gemacht hat, erfüllt mich nicht nur mit Dank, sondern auch mit Ehr und Gottesfurcht. Aus gutem Grund, das hat auch mit meiner persönlichen Führung zu tun. Wer mit Augenproblemen zu tun hat, der wendet sich umso aufmerksamer in Gottes Wort einschlägigen Versen zu, wie Psalm 32,8 zum Beispiel. Nach diesem Telefonat stellte ich jedenfalls einmal mehr fest, wie die besonderen Worte im Psalm 16 nie ihre Wirkung verfehlen. Von einem Mikdam ist dort die Rede, soll heißen, ein einprägsames Lied, ein Denkspruch, ein güldenes Kleinod. Und das beginnt so, ein Mikdam von David. Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Und anschließend folgt der dritte Vers in diesem Bund, ein ganz spezieller Ausspruch in Gottes Wort, der mir bei vielen bedrängten und dabei so fröhlich dankbaren Glaubensgeschwistern immer wieder einfällt, die in ihrer Not so fest und treu am Herrn hängen. Und aufsprengen möchte ich jedes Mal und mich vor Gott verbeugen, wenn solche den Raum betreten und von Christus zu sprechen beginnen. Denn der dritte Vers hier im Wort Gottes lautet, die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. So aus Gottes Mund. Seht ihr? Und da sagt mir dieser Mann letzten Montag am Telefon, und ich wollte, jeder hier hätte das laut hören können, ich bin dem Herrn so dankbar, dass er mich hat blind werden lassen. Und er hat das auch noch einmal ganz herzlich begründet. Nichts Neues war mir, was er dabei sagte. Es war mir aber verstärkt durch die Jahre, in denen ich den Bruder immer näher kennengelernt habe, Wohlklang und Einträchtigkeit der Herzen zugleich, wieder von seiner Liebe zum Herrn und zu seinem großen Schatz, dem Wort Gottes, zu hören. Diesmal sprach er zu mir vom Jakobusbrief. Und es ist verständlich, wie furchtbar enttäuschend es deshalb ist für diesen gläubigen Mann, dass er in seinem Umfeld so viel geistliche Blindheit und Ablehnung erlebt und auch im Hausbibelkreis, in dem er stets auf Gottes wunderbare Führung in Christus hinweist. Der Unglaube tut so einem dankbaren Herzen vor dem Herrn besonders weh. Ist es nicht eine schreckliche Sache? Da stellt Gott einen so von ihm geführten und geliebten Menschen hin zum Zeugnis. Und weiter möchte ich das gar nicht kommentieren, was die Menschen betrifft, die Gottes eindrückliches Reden nicht hören und verstehen wollen. Aber selber möchte ich nicht einmal gefragt werden von Gott, wenn ich vor ihm erscheine, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht, den ich dir in den Weg gestellt habe? Und ich müsste dann mit Nein antworten. Wie treffen durch Gold, Silber, kostbare Steine und brennbares Holz, Heu und Stroh hier aufeinander und werden voneinander geschieden. Da ist einer, der treu Gottes Wort verkündigt, in Dankbarkeit und großer Freude, trotz schwerer Lebensführung, und sein Zeugnis wird abgewiesen. Um dazu passend noch einmal aus dem Buch Daniel zu zitieren, aus dem Kapitel 12, die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und Jesus sagt jedem Einzelnen von uns, und wir sollten dem unendlichen Wert seines Angebotes dankbar nachkommen und dieses Wort aufs Höchste bewerten, zumal er uns den Weg dazu durch sein Fleisch selber geschlachtet hat, das ist Hebräer 10, 20 wörtlich, folge du mir nach. Wenden wir uns nun deshalb weg von jeglicher Ablehnung und vom Abfall und wenden wir uns der liebevollen Leutseligkeit und Freundlichkeit unseres Gottes zu im Rahmen unserer Nachfolge. Denn hier tut sich etwas auf, mit dem keiner rechnet, der noch zaudernd vor dem Eingang zum Heiligtum stehen bleibt. Es gibt da manch erfrischende und überraschende Erkenntnis für jeden von uns. Und bezüglich unserem früheren Zögern und Verharren vor der engen Pforte müssen wir wohl zugeben, dass uns die Sünde nicht nur sehr dumm, sondern auch hochkompliziert gemacht hat, weil wir so halsstarrig und sperrig waren und in der Nachfolge Jesu völlig unbegründet Widerwärtigkeiten vermutet haben. Wir wollten ja lange nicht. Aber machen wir uns doch bereit, jetzt unserem Gott zu begegnen, nicht erst in dem Moment, da unsere Uhr hier auf Erden abgelaufen sein wird, sondern jetzt, hier und heute schon, in seinem Wort ihm begegnen. Die herzliche Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland bietet uns ja in der Nachfolge mehr liebliche Überraschungen, als unsere frühere Borniertheit und unser Widerstreben uns hätte ahnen lassen. Und gehen wir mit diesem Gedanken mal zu Psalm 63, 4. Da steht in der Schlachterübersetzung, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. Die Elberfelder Bibel und Luther 1912 ersetzen hier das Wort Gnade durch Güte. Und in der King James Bibel hat aber der Vers folgenden Wortlaut, because your loving kindness is better than life, my lips shall praise you. Und dieses Wort loving kindness kann übersetzt werden mit Güte oder Gnade, aber eine wörtliche Übersetzung davon ins Deutsche trifft den gesamten biblischen Zusammenhang besonders gut. Dann heißt es, denn deine liebevolle Zuneigung ist besser als Leben und meine Lippen werden dich preisen. Und in Anbetracht dessen, dass es in Jakobus 5,11 heißt, laut Schlachter, dass der Herr voll Mitleid ist und Erbarmen, und die King James Version spricht von zärtlichem Mitleid hier, und der griechische Urtext verbindet hier zwei Begriffe miteinander, nämlich viel und Eingeweide, dann dürfen wir das Mitfühlen unseres Herrn tatsächlich so erwarten, als liebevolle Zuneigung in zärtlichem Mitleid mit viel Eingeweide. Und ich denke, eindrücklicher kann man Zuneigung und Mitleiden nicht ausdrücken. Und gehen wir damit jetzt zu einem Text aus dem Alten Testament, an dem ein ganz bestimmter Umstand auffallend bemerkenswert ist. Zur Vorgeschichte, es geht für Samuel um die Salbung eines neuen Königs, denn Gott hatte Saul, den ersten König, verworfen. Interessant ist auch, dass Gott es zulassen wird in der Folge, dass der neue König, nämlich David, über 10 Jahre lang verfolgt werden wird vom alten König. Das ist ein Bild auf unser Ich im Glaubensleben. Und ganz besonders bemerkenswert ist aber hier, wie Gott den Befürchtungen Samuels begegnet, die dieser hat in seiner Angst vor Saul. Denn er, Samuel, ja selber zuvor gesalbt hat, als er noch offiziell im Amt war. Und was wir hier vor uns haben, ist eines der wunderbaren Beispiele des Gottes voller Eingeweide, die wir immer wieder bei Gottes Schutzbefohlenen aufgrund seiner liebevollen individuellen Führung im Glaubensleben finden. Und da steht: Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, so dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach: Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Ist es nicht hochinteressant? Unser Herr, der in die Herzen sieht und sich jederzeit beeinflussen kann, wie er will, der ganze Heere und Völker mit einem Gerücht vertreiben oder sich gegenseitig aufreiben lässt, der hätte hier doch auch den Saul in der Hand. Aber nein, er weist den Samuel an: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern, und lade Isai zum Schlachtopfer ein. Der herrliche, allmächtige Gott, der 10 hoch 25 Sterne mit einem Wort schafft und sie alle mit Namen benennt, der geht auf die Ängste und Sorgen der Seinen mit unvergleichlich herzergreifender Zuneigung und Mitgefühl ein. Und so arbeitet er ununterbrochen mit persönlichem Interesse an ihren Herzen. Er ändert selten die Umstände, schafft uns aber mit jedem Wort ein sich ständig vertiefendes Vertrauensverhältnis zu ihm und sondert uns innerlich dabei für ihn ab. Kein Wunder, dass David ausruft: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Mit den fortschreitenden Jahren entdeckt ja jeder geneigte Bibelleser als Gläubiger und vor allem als in Christus geliebtes Kind Gottes immer mehr solche Kostbarkeiten. Immer mehr von dieser Zuneigung in sanfter, milder Pflege des Herzens von biblischen Personen, wie auch Daniel feststellt. Wir haben das ja eingangs gelesen: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Und mit dieser Erkenntnis häufen sich mit den Jahren eine Menge Beweise an in unserem eigenen Leben, so einfühlsam, so zärtlich und so akribisch vorbereitet und all das gemäß der Gottesfurcht, wer es recht versteht. Denn diese liebevolle Zuneigung Gottes spielt sich ja im Rahmen unserer Lebensführung ab, im Zusammenhang der chronologischen Erlebnisse jedes von uns. Viele bemerken das lange nicht. Wer aber Acht hat und seine Augen immer wieder vertrauensvoll erhebt im Gebet und die herzliche Verbindung zum Herrn bewusst sucht und aufrechterhält, der kann nicht umhin zu bemerken, wie unser liebender Vater Gott dich und mich in eine Situation nach der anderen führt, in der wir uns dann genötigt sehen, zu bitten um das, wovon er längst weiß, dass wir es benötigen werden. Wir rennen dann eine offene Türe ein im Gebet und sind dankbar, dass er so gerne gibt. Erbitten wir deshalb den Herrn, dass wir uns die Zeit nehmen dürfen, in seinem Wort diese Sache ausgiebig zu entdecken und verstehen zu lernen. Da geht einem das Herz auf dabei und wir sehen auch, wie wir geführt werden. Wir merken es nicht immer, aber immer öfter. Denken wir zum Beispiel daran, wie Gott es geführt hat, in Adam den Wunsch nach einer Gehilfin zu wecken. Dann denken wir an Moses Lebensführung, an seinen 40-jährigen Hirtendienst im Land Midian und an das Gespräch Jahwes mit ihm aus dem Dornbusch heraus. Und vor allem, dass der Herr mit Mose von Angesicht zu Angesicht geredet hatte. Dann denken wir an die Gesetzestafeln, die Gott für Mose kritiklos neu beschrieben hat. Jede persönliche Lebens- und Herzensführung in der Bibel unterscheidet sich ja von anderen. Denken wir an Abraham und wie er seine Frau Sarah zweimal als seine Schwester ausgab. Und sie war es ja auch, seine Halbschwester. Aber was ist ihm passiert von Gott her dabei? Die Zeit würde hier zu kurz. Lest Gottes Wort mit Bedacht auf die herzliche, auf die zärtliche Zuneigung. Elia unter dem Ginsterbusch, versorgt von den Raben. Auch Nathanael unter dem Feigenbaum ist ein wunderbares, einzigartiges Beispiel. Unvollkommene Heilige werden vom vollkommenen Herrn auf liebevollste Weise individuell geführt in ihrem Glaubensleben hier auf Erden, ohne dass er auch nur ein Jota seiner göttlichen Heiligkeit preisgibt dabei, ohne dass der Sünde oder gottloser Freizügigkeit das Wort geredet wird. Wir selber haben in unseren verschrobenen, scheinheiligen Sinn ja oft das Bedürfnis, gut voreinander dazustehen, nicht wahr? Aber unser Herr weiß auch das zu durchkreuzen in liebevoller Herablassung. So setzt er zum Beispiel seinen Josef 13 Jahre ins Gefängnis, bis zu dem Zeitpunkt, da Gottes Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte, wie Psalm 105 sagt. Und wer Gottes Wort seit Jahren lieb hat, aus dem wir ja neu geboren sind, und es ist unser Lebenselement, dem fällt jetzt sicher einiges ein dazu. Jakob ist ein perfektes Anschauungsbeispiel des Umgangs Gottes mit einem Menschen in seiner Gnade. Lass mich, sagt Gott. Ich lasse dich nicht, sagt Jakob, du segnest mich denn. Ja, klingt das nicht herrlich? Ist das nicht Wohltat und Wohlklang in unseren Ohren und Herzen? Hat nicht Gott in Christus Jesus auf Erden seine göttliche Souveränität hintangestellt und hat seine wunderbare Lindigkeit hinreichend kundgetan? Sollten wir nicht bemerkt haben, dass manch dumme theologische Vermutung und Erwartung unsererseits zuschanden wurde an der herzlichen Liebe unseres Herrn, wenn er uns nach einem Tag in der Sünde, wo wir keinen Moment seiner gedacht hatten, sagt, komm her zu mir. Und wenn dem nicht so wäre, wären wir längst nicht mehr dabei im Reich Gottes, wären längst hinausgeworfen worden, wenn nicht seine liebevolle Zuneigung, dieses Sein voller Eingeweidesein, im zärtlichen Erbarmen und Mitleiden uns von Anbeginn bis heute begleiten würde. Nein, es ist das kein Freibrief zum Sündigen, wohlgemerkt. Gott hasst die Sünde. Und unser Herr Jesus hasst zum Beispiel die Werke der Nikolaiten und wir lesen vom Zorn des Lammes im Wort Gottes. Aber seine milde Zuneigung beweist er denen, die ihn suchen, von der ersten bis zur letzten Seite seines Liebesbriefes und bisher in seiner ungebrochenen Lebensführung für uns. Und gerade an Samuels Leben erkennen wir von der Unfruchtbarkeit seiner Mutter an, über das Rufen Gottes in des Knaben Schlafzimmer, bis zu dem Punkt, den wir heute aufgegriffen haben, wo Gott ihn um der Herzensleitung willen hilft mit einer, ich darf nicht sagen Ausrede, aber einer situationsgerechten Anweisung und darüber hinaus. In wie vielen Nöten hat uns der Herr ähnlich geholfen, seit der Schulzeit. Und in wie vielen davon wissen wir, dass wir absolut nicht sauber waren dabei. Aber wie oft kamen wir davon mit seiner Hilfe? In der Schule, in der Arbeit, in der Krankheit, wo auch immer. Und wie oft haben wir nicht mehr aus- und eingewusst. Gott aber weiß Auswege aus dem Tod, steht im Psalm 68. Er führt uns über den Tod hinaus, steht im Psalm 48. Und so wollen wir heute fragen, sollen wir zum Arzt oder nicht? Oder sollen wir diesen Brief schreiben oder nicht? Sollen wir jetzt reden oder sollen wir schweigen? Ja, frage doch den, der Auswege hat, der dir hilft. Vergessen wir nicht, was wir hoffentlich gelernt haben, längst gelernt haben in all den Jahren. Samuel betete zum Herrn. Als er die schwierige Situation erkannte, die Bedrohung, da kam aus seinem Herzen über seine Lippen das Wort, wie soll ich denn hingehen? Wenn Saul es erfährt, dann wird er mich töten. Und da antwortet der große, furchtgebietende Gott dem kleinen Menschen, seinem furchtsamen Samuel und gibt ihm ein Wort und für die Praxis ein Opfertier an die Hand. Und wer sich dann gefürchtet hat, waren die Ältesten in Bethlehem, wie zu erfahren war. An David komme ich auch heute nicht vorbei bei diesem Thema. Hat uns der Herr doch durch seinen Psalm 18 schon das rechte Maß zugeteilt. Und wer liebt ihn nicht, den Psalm 18, dieses wunderbare Wort für tausende Lebenssituationen vor und mit Gott, wie David sagt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und ich denke, es vergeht kein Tag, an dem dieses Wort unser einem nicht aus der Seele kommt, aus lauter Notwendigkeit, im wahrsten Sinn dieses Wortes und in Dankbarkeit. Wen die Not beten gelehrt hat, bei dem kommt im Anschluss dieses Wort hoch im Herzen. Und in Lukas 19 lesen wir ja von einem undankbaren Mann, der vom Herrn anders denkt als jene, die Gott lieben. Dieser Mann erwartet sich nichts Gutes von Gott. Er mutmaßt sogar, ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Ja, wir kennen ihn, den Mann mit dem einen Pfund, der so dachte. Auch er hatte ja das Seine empfangen von Gott und doch erwartete er sich nur Schlechtes von ihm. Von dem Gott, der uns zum Heil den unausforschlichen Reichtum des Christus verkündigen lässt und der uns zeigt, welches die Gemeinschaft mit Christus im Leben ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war. Hier schon erleben wir sie auf Erden. Und er hat, welch wunderbares Gnadenwort, er hat den Vorsatz der Ewigkeiten gefasst in Christus Jesus, unserem Herrn, damit wir jetzt volle Freudigkeit und Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Der Vorsatz der Ewigkeiten und damit Gottes Plan und Wille war, uns für immer bei sich zu haben, in Christus, vor ihm, dem Vater. Uns ist geholfen. Und da steht im Kolosserbrief im Kapitel 2, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Die Umstände, die Krankheit, die äußere Situation wird er nicht ändern, wenn es um sein Reich geht in unserem Herzen. Aber durch Christus fließt uns immer wieder reichlich Trost und Hilfe zu, wie er uns verheißen hat. In Jesaja 51 steht, ich bin es, der euch tröstet. Wer aber bist denn du, dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, der wie Gras dahingegeben wird, und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausspannt und die Erde gegründet hat? Und dazu möge auch diese Stunde heute mithelfen, uns Hoffnung, Zuversicht und volles Vertrauen fassen zu lassen in unserem wunderbaren Herrn und Gott. Und zum Abschluss noch Jesaja 44,2. So spricht der Herr, der dich gemacht und vom Mutterleib an gebildet hat, der dir hilft, fürchte dich nicht. Amen. Amen.